die Radio Rheinwelle mit einer neuen Sendung. Sie heißt Die Blaue Stunde und ist eine Sendung des Kulturclubs Der Blaue Salon. Bei uns im Studio ist heute Achim Exner. Ich bin Jutta Schostak. Achim Exner ist der Erfinder, der Begründer, der Chef und der Motor des Blauen Salon. Und das finden wir ganz wunderbar, Achim, dass du diesen Salon gegründet hast. Dich braucht man jetzt eigentlich gar nicht mehr vorzustellen. Ich habe mir das überlegt, ob man dich vorstellen muss oder nicht. Aber das ist ja so wie Eulen nach Athen tragen. Ich denke, die 270.000 Einwohner von Wiesbaden, die kennen dich fast alle. Oder zumindest, sagen wir mal, 200.000 davon. Was meinst du?
Na, ich habe 3 getroffen im letzten Jahr, die mich noch nicht gekannt haben.
Also brauche ich dich wirklich nicht vorzustellen. Ich sage nur so viel, du bist Oberbürgermeister dieser wunderbaren Stadt gewesen von 1986 bis 1997, bist danach nicht in Rente gegangen, sondern hast vielfältige Aktivitäten danach gehabt noch und bist jetzt seit ein paar Jahren Manager des VCW, des Volleyballclubs Wiesbaden. Gut, jetzt kommen wir zum Blauen Salon. Wieso bist du unter die Salongründer gegangen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz hübsche Geschichte. Die hat etwas mit einer zweiten Institution zu tun, die ich auch seit jetzt über 6 Jahren organisiere. Nämlich, vielleicht können wir später nochmal drüber reden, Achims Rathaus. Das musste eine Angelegenheit, die in irgendeiner Form auch finanziert werden musste. Und wir haben schon, ehe es den Blauen Salon gab, in diesem wunderschönen Laden in Biebrich in der Dilterstraße kulturelle Veranstaltungen gemacht und sind dann einfach auf die Idee gekommen, wir gründen einen Salon. Das heißt, wir setzen das fort, was seine Tradition oder seinen Höhepunkt hatte im 19. Jahrhundert, die Salonkultur mit Lesungen, mit Exkursionen, mit auch einem Candlelight-Dinner, mit Musikabenden, mit Reisen, alles für die Mitglieder des Blauen Salons und für diejenigen, die im Stadtteil Biebrich zu Hause sind.
Also der literarische Salon hat ja eine lange Tradition. Es gab im 19. Jahrhundert viele berühmte Damen, die einen Salon geleitet haben oder gemanagt haben. Es waren Henriette Herz, Rahel Warnhagen, Johanna Schopenhauer, Bettine von Arnim. Die hat man Salonnière genannt. Und ich finde das ganz prima, also so bist du noch nie genannt worden, ein Salonnier. Wie findest du das?
Ja, wir bezeichnen uns immer, also wir heißt in dem Falle meine Kollegin Helge von der Heide, als die Salonlöwen. Aber Salonnier klingt eigentlich auch nicht schlecht. Und ja, gibt auch ein bisschen was von dem wieder, was wir da eigentlich machen. Also der entscheidende Unterschied ist natürlich, der Salon wird diesmal nicht durch eine Frau geführt. Also die Männer haben sich emanzipiert und auf die Art und Weise durfte ich auch einen Salon führen. Und das gibt, weil wir einen sehr lokalen Aspekt haben. Wir versuchen überwiegend unsere Aktivitäten im regionalen Bereich zu machen. Das heißt, die Künstler, die bei uns ausstellen, kommen alle aus dem Raum Wiesbaden, auch wenn bei uns gelesen oder gesungen wird, in der Regel aus der Region Wiesbaden oder mit einem besonderen Bezug zu Wiesbaden. Wir hatten einen wunderbaren Künstler gehabt, der hat gar nicht in Wiesbaden gelebt, der hat auch weit weg von Wiesbaden gelebt, aber ging hier immer gerne in die Kneipe. Und hatte in der Kneipe eine besondere Art, weil er auch nicht viel Geld hatte oder jedenfalls nie viel Geld dabei hatte. Und wenn er nicht zahlen konnte, dann hat er sich eine Serviette geben lassen. Senf, Ketchup, schwarze Stifte oder was immer es im Lokal gab, hat daraus ein Bild gemacht. Und das war dann ein echter Dembinski und damit hat er bezahlt. Den haben wir übrigens auch bei uns ausgestellt, inklusive Serviette.
Wunderbar. Das wollen wir ja auch übrigens in dieser Sendung künftig machen, die einmal im Monat zu hören sein wird. Wir wollen über Wiesbadener Künstler und Wiesbadener Aktivitäten berichten und auch darüber, worüber die Wiesbadener sich aufregen. Aber die Anbindung an unsere Stadt soll, Radio Rheinwelle ist ja auch ein Lokalsender, ein Bürgersender, die soll ja gewährleistet bleiben. Nochmal zurück zu den Salons. Es hat Mitte des 19. Jahrhunderts in Berlin eine Frau gegeben, die auch eine Anbindung an Wiesbaden hat. Und zwar hat sie einen der wichtigsten Salons auch geführt. Sie ist eine zu ihrer Zeit sehr bekannte Schriftstellerin gewesen, außerdem eine Vorkämpferin der frühen Frauenbewegung. Sie hat das Buch Jenny geschrieben. Weißt du vielleicht, wer das ist? Ich sag's, es ist Fanny Lewald.
Aber ich kenne auch eine Jenny. Ich habe gedacht, du fragst nach, wer die Jenny ist, aber Fanny Lewald, das ist natürlich diejenige, die den Salon geführt und außerdem das Buch geschrieben hat. Ja.
Aber Fanny Lewalds Jenny, die kennst du nicht?
Nee, die nicht, aber ich kenne eine Jenny, zwei sogar.
Kann man
beide sehr reizen.
Ich kenne auch eine Jenny. Ja, das könnte man mal wieder lesen, das Buch. Fanny Lewald hat in Wiesbaden gelebt von 1870 bis 1876. Sie war von Berlin mit ihrem kranken Mann nach Wiesbaden gekommen, damit er sich da kurieren kann. Aber dann starb er nach 6 Jahren hier in Wiesbaden und wurde hier begraben. Sie ging nach Berlin zurück und wurde dann auch hier bestattet an der Seite ihres Mannes. Und die Gräber sind heute noch zu sehen auf dem alten Friedhof. Das ist einer von den unbekannten Orten, die auch im Blauen Salon eine Rolle spielen.
Ja, die unbekannten Orte. Das ist eine Reihe, die da heißt, wir zeigen Ihnen Wiesbadens unbekannte Orte. Orte, die es seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gibt und bei der kaum ein Wiesbadener jemals dort gewesen ist. Und die versuchen wir auszugraben und zu zeigen. Zum Beispiel, unsere erste Veranstaltung dieser Art war die Inselgalerie. Das ist eine Galerie auf der Rettbergsau, die so gut wie kein Mensch kennt, die auch schwer zu erreichen ist, weil man sie eigentlich nur mit dem Boot oder wenn der Abgang von der Schierstener Brücke geöffnet ist, erreichen kann. Und da ist es schon häufig passiert, dass der Abgang irgendwann abgeschlossen und das Boot weg war, sodass man nach dem Besuch der Galerie auf der Insel bleiben musste. Und diese Galerie hat ein wunderbares Ehepaar vor über, ich glaube, 12, 14 Jahren begründet. Er war ursprünglich Manager bei IBM und hatte irgendwann keine Lust mehr auf IBM und auf Management auch nicht. Und hat dann nicht nur diese Galerie gegründet, sondern diese alte Fasanerie wieder zum Leben erweckt. Und dort haben wir eine wunderschöne Veranstaltung gehabt mit einer Ausstellung und gleichzeitig mit einem italienischen festlichen Menü im Freien, das allen Beteiligten so gut gefallen hat, dass das letzte Boot in der Tat auch diesmal weg war. Das fährt so gegen 20 Uhr. Und ich dann allen verkündet hatte, dass wir die Nacht über bleiben müssten. Das hatte insbesondere einige ältere Herrschaften sehr erschreckt, konnte aber gelöst werden, da ich ja langjähriges Mitglied der DLRG bin und einen Anruf hat dann genügt. Und da die Schierstener Hafenfest zur gleichen Zeit hatte, gab es eine Rettungsaktion. Die Mitglieder des Blauen Salons wurden zur Blauen Stunde auf die andere Seite des Rheins gebracht.
Mein Gott, was für ein Highlight. Aber ich nehme mal an, das kann man nicht immer. Solche tollen Sachen kann man nicht immer im Blauen Salon erleben.
Doch,
aber immerhin.
Immer.
Na gut.
Vielleicht noch ein unbekannter Ort, den können aber schon einige Wiesbadener mehr. Da kommen wir vielleicht anschließend nochmal drauf.
Gut. In dieser Sendung wollen wir Musik hören, deren Komponisten oder Interpreten einen Bezug zu Wiesbaden haben. Und wir bleiben noch einen Moment im 19. Jahrhundert, genauer gesagt im Jahr 1883. Übrigens war Wiesbaden damals schon eine weltberühmte Kurstadt mit so circa 50.000 Einwohnern und 80.000 Gästen. Und in dem Sommer 1883 war ein berühmter Komponist hier in Wiesbaden, Johannes Brahms. Er schrieb da gerade an seiner dritten Sinfonie und arbeitete in Wiesbaden aus und beendete sie hier. Im Oktober. Dann kam die Uraufführung, die war nicht in Wiesbaden, sondern in Wien, aber ein paar Monate später hat er sie dann selbst dirigiert hier in Wiesbaden und hat sie auch selbst Wiesbadener Sinfonie genannt. Und es ist schön, dass Wiesbaden auf diese Weise in die Musikgeschichte eingeht. So, und jetzt hören wir ein Stück von Brahms' dritte Sinfonie aus dem dritten Satz. Ja, seit dem letzten Frühjahr gibt es hier noch einen anderen Salon in Wiesbaden, den Stadtsalon Wiesbaden im Künstlerhaus 43. Das ist ein Salon für urbane Heimatfreunde, wie es heißt. Man will eine urbane Öffentlichkeit herstellen und Wiesbadener einladen, Belange der Stadt zu diskutieren. Beim letzten Treffen ging es um Identifikation mit der Stadt und um die Frage, wie wird man Wiesbadener? Und das war ganz interessant, weil man da zu der Ansicht gelangt ist, die Wiesbadener, also die Identität sei fraglich. Man weiß nicht genau, also es kommen viele Zugereiste, die Leute leben gerne in Wiesbaden, aber fühlen sich nicht wirklich als Wiesbadener. Und man hat das erklärt damit, dass die Stadt nicht organisch gewachsen ist, sondern diese wahnsinnigen Boomzeiten hatte im 19. Jahrhundert und so weiter. Nun möchte ich dich fragen, als Oberbürgermeister, als ehemaliger Oberbürgermeister, wie findest du das, wie hast du das empfunden in der Zeit, in der du in Wiesbaden tätig warst und mit sehr vielen Leuten ins Gespräch gekommen bist?
Also eines ist schon richtig, dass der Anteil derjenigen, die in Wiesbaden geboren sind, bei knapp über 30% nur liegt. Das heißt also wirklich viele Menschen nach Wiesbaden kommen und übrigens fast genauso viele Wiesbaden jedes Jahr wieder verlassen. Das sind zu meiner Zeit, ich hoffe nicht wegen mir, rund 11.000 pro Jahr, die wegziehen und aber die gleiche Zahl, die wieder nach Wiesbaden kommt. Ich vermute, das wird sich nicht sehr geändert haben. Das hat natürlich auch nicht nur Nachteile, sondern wie ich eigentlich Vorteile, dass sich der Charakter der Stadt, also der Menschen, immer wieder mit neuen Facetten bereichert wird, die neue Ideen reinbringen, die in der Regel begeistert von der Stadt sind, weil sie gerade in ihrer Blütezeit im 20. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert, also im ausgehenden 19. Jahrhundert und beginnenden 20. Jahrhundert, natürlich in einer Pracht gebaut wurde, wie man sie kaum in einer anderen Großstadt findet. Aber das sind ja nur, das ist Mauerwerk. Eine Stadt lebt nicht von ihren Mauern, sondern lebt von ihren Menschen. Und da habe ich den Eindruck, dass diejenigen, die nach Wiesbaden kommen, irgendwann schon sehr stolz auf ihre Stadt sind und auch insbesondere dann, wenn die Mainzer zur Karnevalszeit die Wiesbadener angreifen, das eint ungemein.
Also könnte man doch von einem Wir-Gefühl sprechen.
Da bin ich eigentlich ziemlich sicher.
Bist du ziemlich sicher?
Ahoschemor, klar. Sobald man Ahoschemor sagen kann oder Bobsche, dann ist man ein echter Wiesbadener.
Und wie heißt das eigentlich, kannst du das aussprechen, die Vierische, also die Vetterwirtschaft, ne? Die Vierische?
Bei Vetterwirtschaft gibt es bei uns nicht.
Ach so,
na weil, gut. Weil hier haben die Frauen einen so großen Einfluss auf das gesamte Leben der Stadt, dass es hier keine Vetterwirtschaft, sondern Baselwirtschaft gibt.
Aha, also wir Wiesbadenerinnen nehmen das zur Kenntnis und kommentieren es aber nicht. Ja? Zumindest nicht heute. Also Wiesbaden war immer schon ein Anziehungspunkt für viele Menschen, die sich hier niedergelassen haben, auch aus dem Ausland. Und schon komme ich zu unserem nächsten Musiktitel, nämlich von einer Frau, die 1963 nach Wiesbaden gekommen ist und mir schon damals französische Chansons ins Ohr flötete. Ist kein Wunder, denn sie ist Französin.
Das kann nur Annick sein.
Genau, genau. Sie hat auch schon im Blauen Salon gesungen. Also früher hat sie ja nur ihre Freunde mit ihren französischen Chansons beglückt, aber seit Anfang der 90er erweiterte sie ihren Radius und gibt seitdem öffentliche Konzerte mit der Gruppe Vive la Chanson. Im Blauen Salon war sie schon Gast und wir hören jetzt den Titel Les Feuilles Mortes. Ihre Mitspieler sind Annegret Kratz und Eberhard Mitsch. Wir kommen zu unseren Kulturtipps. Im Blauen Salon ist derzeit eine Ausstellung der Fotografin Monika Wernicke zum Thema Wiesbadener zu sehen. Demnächst wird es auch ein Buch dazu geben. Monika Wernicke ist vielen Wiesbadenern bekannt durch ihre Ausstellung Blutsbande, in dem es um die Beziehung von Müttern und Töchtern und Vätern und Söhnen geht. Achim, hast du die Ausstellung gesehen, Blutsbande von Monika Wernicke?
In Kolonnaden. Leider nur ganz kurz, weil ich zu diesem Zeitpunkt etwas außerhalb der Stadt war, 9000 Kilometer weg und habe deshalb nur noch ganz kurz in den letzten Tagen noch mal reinschauen können, aber nicht zu kurz, denn es ist mir dann auch gelungen, Monika Wernicke zu überzeugen, dass die nächste Ausstellung bei mir im Blauen Salon sein muss.
Das hat ja geklappt. Und du bist ja einer der abgelichteten Wiesbadener.
Nicht in dieser Ausstellung. Häufig genug von ihr. Schon seit über 30 Jahren hat sie meine, fast meine ganze Familiengeschichte irgendwie mit fotografiert. Und in dieser Ausstellung sind bei mir im Blauen Salon in Biebrich in der Diltaistraße auch eine ganze Reihe von sehr bedeutenden Wiesbadenern zu sehen, unter anderem auch ein Zugereister, nämlich Ben Patterson, der Fluxus-Künstler, dann Reinhard Spiegel, der wohl wichtigste künstlerische Drucker, der hat für gearbeitet für Gertrude Degenhardt, Ottmar Alt und viele andere, und eine Wirtin, die zurzeit gerade am Gänsebraten steht. Und ich glaube, ich brauche gar nicht sagen, wer es ist.
Das weiß jeder, der gerne Gans isst. Ich war am Freitag bei ihr, Freitag, den 13. Und es war wie immer vorzüglich. Ja. Aber sie ist schon ausgebucht bis Ende des Jahres, muss man
sagen. Das weiß ich. Ich habe für 2016 einen Tisch bestellt.
Bei Helene, muss man auch sagen. Ne?
Gut, in der Weißenburger Straße, im Weißenburger Hof. Ja. Die beste Gans, die es in ganz Deutschland gibt. Nicht die Helene, sondern das, was sie brät.
Kann man so sagen, das muss man so sagen. Ich wollte sagen, dass die Ausstellung bis zum 28. November noch geht. Und dann wollte ich dich fragen, Achim, wie hast du dich als Objekt der Kamera gefühlt? Hast du da Gefühle entwickelt?
Nee, ich bin immer froh, wenn es vorbei ist.
Wir haben Monika Wernicke nach ihrer Arbeitsmethode gefragt.
Also ich bin ein Fühlmensch und ich fühle viel. Also ich bekomme sehr viel mit von den Menschen, was so die Stimmungslage ist und wie er sich fühlt. Und ich lasse es auf mich zukommen und handle intuitiv. Und ich habe gar kein Patentrezept. Ich bin immer wieder verblüfft, wie am besten ist, wenn man gar nichts macht und lässt es einfach geschehen. Das ist das Einfachste, weil es geschieht immer irgendetwas.
Also das heißt, es kommt jemand zu Ihnen oder Sie gehen vor Ort und sagen, so, jetzt setzen Sie sich mal hin oder stellen Sie sich doch mal hin.
Ich beobachte, wenn ich jetzt zu jemandem hinkomme, wie gestern habe ich bei einem Kunstsammler fotografiert und ein Mann, der nur Röcke trägt, und ich kannte ihn nur vom Sehen und das war total spannend. Also dann gehe ich in der Wohnung rum und bekomme Impulse, wo ich mir vorstellen kann, dass er sitzt oder wo er steht, und beobachte dann den Mensch und dann entscheide ich, wie wir vorgehen. Also ich habe gestern, hat er so einen Tee gemacht, und dann, ich hatte vorher im Kopf, dass es gut wäre, wenn er an dem und dem Platz sitzen würde, und er hat sich von allein dahingesetzt. Und also ich muss nicht viel machen, das ist nur die Geduld zu haben, es wie gesagt geschehen zu lassen, dass ich, wenn man wenig eingreift, ist es am besten.
Und wie viele Fotos machen Sie dann im Allgemeinen, so pro Sitzung?
Kann man schwer sagen. Also bei der Blutsbande war ich manchmal mit 20, 30 Aufnahmen schon auf dem Punkt. Und manchmal habe ich eine Stunde fotografiert und 80, 100 Aufnahmen gemacht, bis die Leute wirklich aus dem Gebüsch kamen und sich gezeigt haben. Weil es ging ja da auch darum, wie stehe ich gefühlsmäßig zu meiner Mutter oder zu meinem Vater. Die Männer tun sich da ein bisschen schwerer, an die Gefühle zu gehen, und bei den Frauen ist es leichter. Und gerade bei Mütter-Töchter gibt es ja auch oft schwierige Beziehungen. Und manchmal war das ganz schnell auf den Punkt, wie gut die miteinander können oder nicht gut sie das miteinander haben. Und das Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ja.
Und dann machen Sie ein Foto, also das letzte dann, und sagen, das ist es, oder ist das so? Also dieser Prozess, dass Sie dann sagen können, ja, das ist es.
Ja, ich gucke zwischendurch, also jetzt gerade bei der Blutsbande oder wenn ich sonst fotografiere, schon zwischendurch mit den Menschen am Computer die Sachen schon an. Und dann damit die ein Gefühl dafür kriegen, was ich mache. Und aber wenn es auf dem Punkt ist, dann merke ich das sofort und dann kann ich sofort die Sitzung abbrechen, weil ich weiß, jetzt habe ich es im Kasten. Und die Menschen sind dann auch überrascht, was rauskommt. Und ich habe neulich 3 Generationen fotografiert, das war toll. Ich habe noch nie so eine harmonische Gruppe gehabt von 3 Frauen. Also das war Mutter, Tochter und Enkelin. Das war ganz toll, ich war ganz bewegt. Also das passiert mir dann auch, dass mir mal Tränen die Wangen runterlaufen, weil ich dann ganz ergriffen bin von dem, was gezeigt wurde, ja.
Es gibt diese Fotografenweisheit, die Kamera lügt nicht.
Ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Die Kamera lügt nicht. Die Kamera ist aber auch in der Lage, etwas zu erfassen, was der Mensch für sich noch gar nicht so wahrgenommen hat an innerer Schönheit, ein Stück von seiner Seele oder sowas. Das kann die Kamera auch zum Vorschein bringen oder der Fotograf, der dahinter steht, ja.
Wie gerne oder ungerne lassen Sie sich denn selbst fotografieren?
Ach, ich bin ein schlechter Kandidat. Ich bin ein wirklich ganz miserables Objekt vor der Kamera. Ich glaube, das kennt jeder, dass er dann denkt, oh, ich will kein Doppelkinn drauf haben und meine Falten sind mir eigentlich egal. Aber ich bin einfach schwierig zu fotografieren. Also ich bin nicht unbefangen, ja.
Und wir kommen zu weiteren Kulturtipps. Wir kommen jetzt zum Krimi-Herbst. Eine sehr schöne Veranstaltung, sehr viele Abende hat es schon gegeben. Ich möchte hinweisen auf eine, die heißt Kurzer Prozess und findet statt am Freitag, dem 20. November, mörderische Kurzgeschichten bei Wein und kleinen Köstlichkeiten. Und der Veranstalter sagt uns Folgendes. Es gibt eine Lesung mit 3 mörderischen Schwestern. Die sind eine Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Autorinnen mit Hang zum Hauen, Stechen, Hängen, Teeren, Federn und Vergiften. 3 von ihnen, Anna Hassel, Simone Jöst und Fenna Williams, präsentieren ihre Gräueltaten mit großer Leidenschaft und kleinem Augenzwinkern. Erleben Sie bei einem Glas Wein die Lust am morbiden Hörgenuss. In der Pause werden mörderische Köstlichkeiten für Gaumen und Hüfte serviert. Achim, was stellst du dir unter mörderischen Köstlichkeiten vor?
Ich hoffe, dass das Speisen sind, die man trotzdem überlebt. Mörderische Köstlichkeiten. Das kann es gar nicht geben.
Blutwurst.
Grässlich.
Presskopf.
Na, so grässlich eigentlich nicht. Man kann beides sehr schön essen, wenn man es mit Zwiebeln anbrät.
Hackfleisch,
auch nicht schlecht, ja.
Oder besser noch Tartar, das ist vielleicht noch roher.
Oh Gott.
Fällt dir sonst gar nichts ein?
Nee.
Naja, gut. Dann belassen wir es dabei.
Spiegelei gehört nicht dazu.
So richtig mörderisch ist es vielleicht nicht.
Es kommt drauf an, wenn man den Spiegel jemanden auf den Kopf haut, dann ist das auch mörderisch.
Also der Krimi-Herbst geht noch eine Weile und es gibt viele Veranstaltungen, sehr schön. Dazu will ich noch einen literarischen Tipp geben, einen Literaturtipp, um genauer zu sein. Carsten Eichner hat ein Buch geschrieben, Sherlock Holmes, die Wiesbadener Fälle. Das ist natürlich sehr schön. Er hat es anlässlich von dem 150. Geburtstag von Sir Arthur Conan Doyle geschrieben. Das nehme ich mal an, vielleicht hat er sowieso vor. Jedenfalls ist es jetzt erschienen. Und ich lese mal aus der Lokalpresse, was darüber befunden wurde. Eichner versteht es geschickt, Historie und Fiktion zu verbinden. Ein geplantes Attentat auf Kaiser Wilhelm während der Einweihung des Niederwalddenkmals im Jahre 1883 gab es wirklich. Und der Autor lässt Sherlock Holmes das Schlimmste verhindern. Bei ihren weiteren Ermittlungen begegnen Holmes und Watson dem angesehenen Sektfabrikanten Johann Jakob Söhnlein. Und auch das Eisenmännchen aus der bekannten Wiesbadener Sage rasselt mit den Ketten. Eichner hat schon vor 2 Jahren den Wiesbadener Kurzkrimipreis bekommen. Und dieses Buch empfehlen wir also. Und ich möchte Ihnen noch einen Satz mitgeben, den Sherlock Holmes einmal zu Watson gesagt hat. Es ist wirklich eine goldene Lebensregel. Und sie heißt: Sie sehen, aber sie beobachten nicht, mein lieber Watson. Meinst du, man sollte das vielleicht in das goldene Lebensregelbuch aufnehmen? Sie sehen, aber sie beobachten nicht, mein lieber Watson. Was meinst du?
Ich habe eben über was völlig anderes nachgedacht, nämlich über mörderische Köstlichkeiten. Das ist mir der Nierenspieß eingefallen.
Oh, Nierenspieß ist auch ganz fantastisch.
Und da was mir überhaupt auffällt, dass dieser Kaiser Wilhelm reizt ganz offensichtlich Autoren zum Morden. Es gibt nämlich noch ein Buch, das sich mit Kaiser Wilhelm beschäftigt, nicht mit ihm direkt, aber da hängt eine Leiche an dem Denkmal von Kaiser Wilhelm. Und das hat geschrieben die Autorin Tatjana Kruse, die mit 2 weiteren Autoren ein Krimi-Stipendiat in Wiesbaden bekommen hat. Und daraus ist dann ein Buch entstanden, das heißt Trio Mortale, Wiesbadener Kriminalgeschichten im Brückenverlag. Kann ich nur empfehlen.
Gut, das ist auch sehr schön. Wir kommen jetzt mal vom Mörderischen weg und zu einer anderen Ausstellung, die heißt Kindheit in der Kaiserzeit. Das ist eine Ausstellung, die man 2007 schon mal sehen konnte, aber die war damals so ein bisschen versteckt im Stadtarchiv, im Rat. Und jetzt ist also richtig repräsentativ im Rathausfoyer. Diese Ausstellung ist sehr sorgfältig gemacht und sehr schön und liebevoll kuratiert von Astrid Wegner. Und ich hoffe, die hat jetzt ein richtig schönes, großes Publikum. Zu sehen bis 3. Dezember.
Da müsste meine Oma dabei sein. Die hat nämlich noch in der Wilhelmstraße den Kaiser gesehen und ihre Mutter, also meine Urgroßmutter, war vom Beruf, wie sie mir sagte, kaiserlich-königliche Scheuerfrau. Die hat im Schloss am Wiesbadener Marktplatz da den Goldstaub geputzt.
Also dann geh mal hin und gucken. Und wir kommen jetzt wieder zu einem Musiktitel. Es ist eine Musik eines Wiesbadener Künstlers, der viele, viele Begabungen hatte. Und zwar ist er Musiker, Komponist, Zeichner, Illustrator, Karikaturist gewesen und ist weit, weit über Wiesbadens Grenzen hinaus ein sehr bewunderter und geliebter und geschätzter Mensch gewesen. Es ist Volker Kriegel, der 2003 gestorben ist. Wir hören jetzt von ihm den Titel Postcard für F.W. Amber. Volker Kriegel hat so schöne Bücher geschrieben, zum Beispiel die von Olaf dem Elch. Kennst du die?
Ja, ich kenne alles von ihm. Und ja. Er gehörte ja übrigens, wie auch Annick, zu einem Stammtisch, der sich jeden Sonntagabend im Rheingold in der Saalgasse getroffen hat. Viele Künstler und sonstige Verrückte.
Jetzt gibt es den Blauen Salon. Ja. Es gibt jetzt, das wird dich freuen, die Olaf-Geschichten, alle 3 Olaf-Geschichten in einem Band, Olaf der Elch, in einem Band. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden, der noch nie was von Olaf gehört hat und nicht nur für Kinder. Ja, und noch ein Kulturtipp, und zwar haben wir diesmal Theater. Es gibt eine theatralische Irrfahrt, das klingt auch verheißungsvoll. Es dreht sich um das Stück Der Applaussammler von und mit Bernd Ripken. Hm. Ich lese mal, was uns das Staatstheater Wiesbaden dazu schreibt. Der titelgebende Applaussammler ist ein Schauspieler, ein ziemlich alter. Keiner gibt ihm mehr eine Rolle, aber er fühlt sich noch nicht reif genug fürs Altenteil. Also nutzt er die Zeit, um auf sein Leben zurückzublicken, voll Stolz, aber auch enttäuscht, voll zynischer Rebellion. Er beginnt, seinen Nachlass zu ordnen, was ja alle irgendwann tun wollen, und er schreibt ein Stück für sich selbst, ein Ein-Personen-Stück. Hat er doch mit diesem Genre gute Erfahrungen gemacht. Es wird eine Reise durch ein Leben, das atemlos getaktet war, von Proben, Textlernen, Vorstellungen, Tonstudioterminen und der großen Sommerpause, immer mit Blick auf die Uhr. Und da geraten sie nun in einen unterhaltsamen Konflikt. Der Schauspieler, der Autor und der Regisseur sind sie doch alle ein und dieselbe Person. Hier mischen sich Autobiografisches und Erfundenes, Theateranekdoten und Lebensweisheiten zu einem amüsanten, bisweilen auch wehmütig anrührenden Abend über das Theater und die Liebe, das Alter und nichts weniger als das Leben. Also, wir kennen Bernd Ripken, der übrigens seit 40 Jahren am Hessischen Staatstheater Wiesbaden agiert, ja aus unzähligen Rollen. In den letzten Jahren hat er als Autor auch gearbeitet. Er hat die Revuen Genuss ohne Reue und Geld, Geiz, Gier und große Geschäfte geschrieben und ist damit sehr erfolgreich gewesen. Auch in seinem letzten Stück eine szenische Bearbeitung von Hermann Hesses Kurgast. Und jetzt also verarbeitet Bernd Ripken seine Memoiren theatralisch. Wir sind sehr gespannt darauf. Samstag, 21. November, 19.30 Uhr. Und jetzt kommen wir zum 1. Dezember. Der 1. Dezember ist nicht nur der Tag, an dem Achim Exner 65 wird. Ja, da musst du gleich husten. Ja.
In dem Alter husten.
Es ist auch, aber darauf wollen wir jetzt nicht hinweisen, sondern auf eine Ausstellung, die im Blauen Salon stattfinden wird. Erzähl uns bitte kurz, worum es da geht. Du bist derjenige, der das kann, weil wir da Fotos von Valentine Goldmann sehen, die ja deine Tochter ist.
Ja, ich sage ja, ein typischer Fall von Basler Wirtschaft. Nein, das habe ich hier versprochen. Ich habe nicht die Schweinegrippe, keine Sorge. Ich habe nur Husten. Also sie wird ihre Arbeiten als Fotografin vorstellen. Das heißt, es ist die zweite Fotografin, eine alte, erfahrene, tolle Frau, Monika Wernicke. Und dann ein junger Lehrling, Valentine Goldmann.
Und diese Ausstellung, also du wirst gerade husten, dann können wir ja auch mal zwischendurch ein Lied spielen. Und zwar auf deinen besonderen Wunsch. Ein Lied von einem Wiesbadener Künstler, Rainer Matuschek, auch bekannt unter dem Namen Matu. Ein Ohrwurm, der sich 6 Millionen Mal verkauft hat. You never walk alone. Valentine Goldmann ab 1. Dezember im Blauen Salon. Achim, Valentines Fotografien sind ja Teil eines Gesamtkonzepts.
Ja, und das Gesamtkonzept halt aus der Malerei, aus dem Designbereich, aus der Fotografien, die erster Linie Biebricher und Wiesbadener vertraut zu machen mit den Schätzen, die es hier in dieser Stadt gibt. Und kann ja jedem empfehlen, schauen Sie einfach mal rein. Mitglied werden im Blauen Salon kann man übrigens auch, aber es können nur noch 2 Menschen aus Wiesbaden Mitglied nehmen, weil wir uns selbst auf 50 begrenzt haben und wir sind zurzeit 48.
Ist das etwa ein exklusiver Zirkel?
Nö, gar nicht so exklusiv, sondern nur begrenzt. Und die Menschen, die im Blauen Salon sich begegnen, kommen aus den unterschiedlichsten Berufen, sind Richter, Journalisten, Taxifahrer, Dichter. Ein Politiker ist dabei, oder der war es mal, das bin ich. Ansonsten begegnet man dieser Sorte Mensch bei uns nicht.
Aber zu den Veranstaltungen können viele Leute kommen. Also es ist ein durchaus gastfreundlicher Salon. Man muss auch nicht unbedingt Mitglied sein.
Nein, vor allen Dingen insbesondere zu die Ausstellungen besuchen. Es findet ja in Achims Rathaus statt, hat immer Mittwoch und Donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Oder kann jeder kommen und zur Not gibt es auch einen Kaffee oder ein Glas Wasser. Und wenn es gegen 18 Uhr ist, haben wir ab und zu auch ein Gläschen Wein.
Das ist ja nicht schlecht. Und wir werden in einer der nächsten Sendungen über Achims Rathaus sprechen. Das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Die Zeit rennt und man kriegt nicht alles geschafft. Aber wir wollen das doch sehr ausführlich behandeln. Die nächste Zeit wird es jetzt nicht gehen, die nächsten Sendungen, weil du ja erstmal abzwitscherst. Du wirst wieder in die Karibik fahren vielleicht. Was hältst du davon? Machen wir auch mal eine Spezialsendung, so Blaue Stunde Spezial mit Achim Exners Erlebnissen in Bonaire. Ja, das kannst du dir schon mal überlegen und Material sammeln. Mal gucken.
Ich will ja niemanden neidisch machen, aber ich bin diesmal nur ganz kurz da unten über Weihnachten, weil ich mich ja um den Volleyballclub Wiesbaden kümmern muss und möchte Und das muss ich noch jetzt noch loswerden am nächsten Montag, also am kommenden Montag um 20.15 Uhr in der Halle am zweiten Ring steigt das Spitzenderby in der Volleyball-Bundesliga, nämlich der derzeitige Tabellenführer der Dresdner SC ist zu Gast beim Tabellendritten VC Wiesbaden und da brauchen wir jede Unterstützung. Gut. Es sind noch ein paar Karten zu kriegen.
Gut, das war jetzt nicht direkt ein Kulturtipp.
Das aber ist es Kultur, was unsere Mädchen spielen, ja. Ist Kultur rein.
Ja. Außerdem ist Sport gehört auch irgendwie zur Kultur. Ja? Auf jeden Fall machen wir in dieser Sendung sowieso, was wir wollen. Also machen wir auch Sporttipps und wir weisen auch auf dieses wichtige Spiel des VCW hin. Ja, das war es auch schon für heute. Herzlichen Dank, Achim Exner, dass du ins Studio gekommen bist. Außerdem noch pünktlich. Vielen Dank. Und ich verabschiede mich, am Mikrofon war Jutta Schostak und ich möchte gerne verweisen auf den nächsten Termin und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, wenn Sie Lust haben, zur Blauen Stunde wiederzukommen. Herzliche Einladung, Montag, dem 7.12. von 18 bis 19 Uhr, also diesmal 18 Uhr. Wir spielen jetzt noch ein Stück eines Künstlers, der kein Wiesbadener ist, aber doch immerhin vor 30 Jahren mal eine Weile in Wiesbaden gelebt hat, außerdem mit Volker Kriegel, damals einem guten Freund von ihm, zusammengespielt hat. Es ist Eberhard Weber. Eberhard Weber hat mit seinem Instrument, dem Bass, weltweite Berühmtheit erlangt und er hat die Möglichkeiten seines Instruments voll ausgereizt und immer wieder neu entwickelt. Und dafür, für diese Leistung und für seine musikalische Leistung überhaupt, ist er jetzt mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet worden. Der heißt übrigens heute Albert-Mangelsdorff-Preis. Wir gratulieren Eberhard Weber herzlich und spielen Mauritius, zumindest ein Teil davon, und sagen Tschüss bis zum 7. Dezember.
Tschüss.